Genau, jetzt kommt die Predigt. Theo guckt ganz erwartungsvoll, das finde ich gut. Ich möchte in der Epheser-Reihe weitermachen, liebe Schwestern und Brüder, und lese aus der Zürcher Bibel. Das ist jetzt zum Zuhören ein bisschen herausfordernd, das weiß ich, aber ich dachte, wir machen es trotzdem mal. Und es ist im Kapitel 2 sind es die Verse 11 bis 22. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, vielleicht in eurer Bibel das mitzulesen, Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Da schreibt Paulus an uns: Darum denkt daran, dass ihr einst als Heiden im Fleisch galtet, Unbeschnittene genannt wurdet von den sogenannten Beschnittenen, deren Beschneidung am Fleisch mit Händen gemacht wird, dass ihr damals fern von Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge, nicht einbezogen in die Bundesschlüsse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst weit weg wart, ganz nahe durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und Sterben. Das Gesetz mit seinen Geboten und Bestimmungen hat er aufgehoben, um die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen zu erschaffen, Frieden zu stiften und die beiden durch das Kreuz in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Zerstört hat er die Feindschaft durch seine eigene Person. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit eingebaut in die Wohnung Gottes im Geist. Liebe Gemeinde, darum, sagt Paulus zu Beginn dieses Abschnitts, und da will ich doch wissen, ja, warum? Paulus knüpft an an das, was er vorher gesagt hat. Und dass wir das gehört haben, ist ja schon eine Weile her und deswegen erinnern wir uns eben schnell. Was war denn da? Was hat er denn gesagt? Kapitel 2, Vers 1 hat er gesagt, wir waren alle tot in unseren Verfehlungen und Sünden. Versklavt von den Mächten dieser Weltzeit, von dem Herrscher dieser Welt. An geistige Mächte ist gedacht, aber die werden ja in sehr konkreten Menschen, die ihnen gehorchen müssen, weil sie anders gar nicht können. Wirken diese Mächte, diese Menschen, wir gewesen, getrieben von unserer Natur und eben nicht zum Guten. Aber dann lebendig gemacht von Gott, zusammen mit Christus, und jetzt sind wir Kinder Gottes, getrieben vom Heiligen Geist zum Guten. So mal ganz kurz zusammengefasst, was Paulus da vorher gesagt hat. Ein klares Vorher und Nachher, also, ihr erinnert euch, ne? Und darum also sagt Paulus nun das, was wir heute hören. Und auch nochmal ähnlich, auch nochmal ein Kontrast. Nun sagt er nicht tot, ihr wart nicht tot, sagt er, aber ihr wart ausgeschlossen. Ausgeschlossen, auch kein schöner Gedanke. Aber auch so normal für unser Leben ausgeschlossen sein, nicht dazuzugehören. Das gibt es sicher viel, viel mehr als das Gegenteil. Wir gehören viel, viel mehr nicht dazu, als dass wir dazugehören. Und bei vielem ist uns das ja auch egal. Wir wollen gar nicht dazugehören. Und so hätten die Leute das damals auch sagen können. Zu den Juden dazugehören, darum geht es ja. Das hat ja Paulus quasi jetzt gesagt. Also zu den Juden dazugehören, warum das denn? Völlig unattraktiv. Die Römer, ja, da möchte man gern dazugehören. Die haben die Macht. Das wäre schick. Die Griechen, die haben die Kultur. Da dazuzugehören wäre auch schön. Kann man sich was drauf einbilden. Da möchte man dabei sein. Aber bei den Juden, was haben die denn? Naja, sie haben Gott. Die Juden haben Gott. Aber das ist auch schon das Problem. Denn die Juden denken auch, sie haben Gott und die anderen nicht. Und sie sind so stolz drauf, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollen. Sie haben da ja auch so ihre Erfahrungen gemacht. Gott loszulassen hat sie ins Exil geführt. Sich mit anderen Völkern und ihren Göttern einzulassen, sogar zu vermischen, hat sie ins Exil geführt. In die Ferne von Heimat und von Gott. Und nun gehen sie auf Nummer sicher. Menschen, die als Juden geboren sind, die sind drin und die anderen sind draußen, sagen sie. Die Juden sind nah bei Gott und die Heiden fern. Und das ist auch gut so, sagen die Juden, weil was so eine Mischung verursacht, ne, macht nur Probleme. Also das ist auch gut so. Wir wollen nah bei Gott sein und das geht auch nur allein, sagen die Juden. Bleibt immer schön draußen. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht gut, das ist nicht, was ich eigentlich will. Und ich habe euch zwar erwählt als mein Volk, sagt er den Juden, und dabei bleibt es auch, aber die anderen Völker sind ja auch meine, die anderen Völker sind auch meine und die will ich drin haben, in meinem Volk. Und ihr Juden, ihr sollt doch eher das gute Beispiel sein und anlocken und nicht abstoßen und ausschließen. Aber die Juden fühlen sich abgestoßen von den anderen Völkern. Die mit ihren ekelhaften Sitten und Gebräuchen, da wird einem ja schlecht, wenn man nur dran denkt. Allein schon, was die alles essen. Boah. Von anderen Sachen ganz zu schweigen. Und die anderen Völker hassen die Juden dafür, natürlich, dass die so für sich sein wollen und so eigen, ewige Spielverderber. Und denken, die Juden, das sind doch die mit den bekloppten Gewohnheiten. Kein normaler Mensch führt sich so auf wie die Juden. So sieht's aus. Und dann kommt Jesus. Und das verändert alles. Für die Juden, aber noch viel mehr für die anderen Völker. Denn nun rückt Gott sie zu den Juden. Sie kommen den Juden ganz nah. Besser gesagt, sie kommen Gott ganz nah. In Jesus, an den sie sich halten, der sie rein macht vor Gott, der sie aus Feinden Gottes zu seinen Freunden macht. Werden sie sich darauf einlassen? Klar, kommen zu Gott, das müssen sie schon aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie an die Tür klopfen, die Jesus selber ist, dann wird ihnen aufgemacht, und zwar gleich beim ersten Mal. Nicht mehr ausgeschlossen sind sie, die anderen Völker, sondern eingeladen sind sie und willkommen in Gottes Volk. Und für die Juden ändert sich auch alles. Denn die müssen sich nun auch nicht mehr ängstlich abschotten mit den Geboten Gottes, die sie reinhalten sollen. Das hat Jesus auch für die Juden übernommen. Reinheit vor Gott, angenommen sein bei Gott, das geht jetzt auch für die Juden. Ganz einfach. Durch Jesus. Und das ist der große Clou des Evangeliums. Das ist das große und unbegreifliche Wunder des Evangeliums. Das ist das phänomenale Werk des Heiligen Geistes. Es entsteht die Gemeinde von Jesus. Und diese Gemeinde von Jesus zeichnet sich durch eine Sache aus, die anders ist als überall sonst. Menschen, die sich ja eigentlich nicht riechen können, wortwörtlich, die sich aus dem Weg gegangen sind, ja, die sich bekämpft haben, wenn es sein sollte, die sitzen jetzt friedlich zusammen in der Gemeinde von Jesus und essen und trinken und feiern die Liebe Gottes, die sie alle zusammengebracht hat aus der Gottesferne in die Familie Gottes, in Gottes Volk, in die Gemeinde von Jesus. Und darüber kann man gar nicht genug staunen, dass das geht, dass Jesus das ermöglicht hat. Und das ist so kostbar. Das ist so kostbar. An die Römer schreibt Paulus einmal, wir sollen nicht um einer Speise willen das Werk Gottes zerstören. Also nicht das Wunderwerk Gottes, die Gemeinde von Jesus zerstören, um einer Kleinigkeit willen, wo Menschen im Frieden Gottes zusammenleben, das nicht zerstören wegen einer menschlichen Sache. Wo dann wieder einer dem anderen sagt, oh, wie eklig ist das, was du tust, weil mit dir kann ich nicht zusammen sein. Mag ja sein, dass nicht alles gut ist, was Menschen in der Gemeinde tun. Da muss man auch über das eine oder andere reden. Es passt nicht alles zusammen in der Gemeinde, was wir da tun, und es passt nicht alles zu Jesus, das stimmt. Da haben auch die ersten Christen schon drüber gestritten und miteinander gestritten und gekämpft, aber eben im Miteinander. Und um das Werk Gottes zu erhalten, dass wir zusammenbleiben können, irgendwie, auf alle Fälle, weil Gott uns zusammengebracht hat und nicht auseinanderlaufen und das Werk Gottes zerstören. Das ist das Werk Gottes, die Gemeinde, die im Frieden Jesu zusammenlebt. Und also die Frage, wie können wir zusammenbleiben, wo Gott uns doch zusammengestellt hat? Und da mussten sie sich alle aufeinander zubewegen. Und das war, weiß Gott, nicht einfach. Auch nicht für Gott, ihnen das klarzumachen, was er wirklich will, können wir im Neuen Testament nachlesen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 10. Sehr amüsante Geschichte, wie Gott dem Petrus klar macht, dass er doch zu dem Hauptmann Cornelius, dem Heiden, gehen soll und mit dem essen soll. Dinge, die für Petrus bäh sind. Wir würden sagen Delikatessen. Meeresfrüchte, irgendwelche Schnecken und Wachteln und irgend sowas. Musst du teuer bezahlen heute im Restaurant, aber für einen Juden ist das bäh. Weil das ist nicht koscher. Gott hat doch gesagt, das sollen wir nicht essen. Und nun kommt Gott und sagt, ist anders geworden. Das soll euch nicht mehr trennen, das habe ich jetzt anders entschieden und deswegen geh hin und iss. Und dann kriegt Petrus in einer Vision so einen Teller mit allen möglichen Speisen. Ja, und kriegt gesagt, geh hin und iss mit dem Heiden. Der Heide ist angenommen. Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil. Galater 2 gehört da zusammen. In Antiochien, die heidenchristliche Gemeinde, lebt diese Freiheit. Die Jerusalemer, manche sind skeptisch und dann gibt es Auseinandersetzungen. Und dann kommt Petrus nach Antiochien und setzt sich an den Extratisch. Und Paulus ist völlig entsetzt und sagt, was machst du denn da? Also du zerstörst die Gemeinschaft der Gemeinde. Wir wollen zusammen an einem Tisch sitzen. Das hat Jesus doch ermöglicht. Wir können doch zusammen essen. Da kannst du dich doch jetzt nicht an den Extratisch setzen. Großer Streit. Erstaunlich, dass die Bibel das berichtet. Ne? Die Bibel ist ehrlich. Apostelgeschichte 15, Galater 2. Also es ging nicht ohne Probleme, weder für Gott noch für Menschen in der ersten Gemeinde, das wirklich zu leben, was Gott grundgelegt hat. Aber sie haben das geschafft miteinander. Petrus und Paulus und all die anderen haben es geschafft und haben das Fundament gelegt, auf dem wir heute noch leben, als Gemeinde von Jesus. Hätten sie das nicht geschafft, würden wir heute hier nicht als Christen sitzen. Es gäbe keine christliche Gemeinde. Aber was Gott damals geschaffen hat, was er in Jesus geschaffen hat, was er mit den Führern und geistlichen Leitern der ersten Christen, den Aposteln und Propheten geschafft hat, das ist die Neuschöpfung, von der Paulus im 2. Korintherbrief spricht, 5,17. Da sagt er das in Bezug auf uns als Einzelne. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und noch im Werden. Oder ist einer hier, der schon vollkommen wäre? Schade. Habe ich aber erwartet. Ist immer so. Ist halt so. Ne? Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind im Werden. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Das ist nicht schlimm, solange wir auf dem Weg sind und die Richtung stimmt. Auch wir als Gemeinde und mit allen Gemeinden von Jesus, welcher Konfession und wo auch immer in der Welt, sind wir auf diesem Fundament verbunden und wir alle sind miteinander auf dem Weg. Dieser fundamental neue Bau des Hauses Gottes aus lebendigen Steinen, um es in einem anderen Bild zu sagen, das Paulus hier verwendet, aber auch Petrus, der ist grundgelegt, aber der ist noch nicht fertig. Der Tempel wächst noch, haben wir gesungen. Das geht ja nur, wenn die Steine lebendig sind und wenn da noch Bewegung drin ist. Der Bau ist noch nicht fertig. Der ist zwar schon bewohnbar, das schon, aber er wächst noch immer. Vielleicht wie so ein Hochhaus, könnte man sich vorstellen, nicht? Die ersten Etagen sind gebaut und auch schon bezogen und trotzdem wird immer noch eine Etage draufgesetzt oder so, bis wir dann im Himmel, ich keine Ahnung. Man darf Bilder auch nicht überziehen, aber ihr wisst, was ich meine. Der Bau wächst immer noch, indem wir immer mehr zusammenwachsen als Christen miteinander und miteinander auf Christus hin. Und dieser Bau wächst mit jedem, den Gott neu dazu ruft, egal wer es ist. Work in progress, sagt man auf Englisch, ein fortschreitendes Werk. Das ist die Gemeinde von Jesus. Aus Juden und Heiden. Nur so. Das hat die heidnische Kirche lange vergessen. Ne? Aber Kirche Jesu ist nicht Kirche Jesu, wenn nicht Heiden und Juden darin sind. Gottes Gnade ist es, dass das so ist. Und Menschen aller Art, die in einem Geist zu Gott kommen dürfen und können und in einem Geist Gott loben und in einem Geist miteinander das Leben teilen zur Ehre Gottes. Und zum Wohl dieser Welt. Wunderbar. Zu schön, um wahr zu sein? Wir wissen zumindest alle, wie bedroht dieses Werk ist. Schon Paulus sagt ja, zerstört es nicht wegen Kleinigkeiten. Also ist es möglich, dieses Wunder Gottes zu zerstören. Das geht ganz schnell, gar nicht schwer. Wie viel Zerstörung haben wir erlebt? Die Kirchengeschichte ist voll davon. Und jede Gemeindegeschichte auch. Die eine Gemeinde Gottes, ein Scherbenhaufen, wenn wir ehrlich sind. Gott sei es geklagt. Aber wie könnten wir da, wo wir sind, versuchen, das zu kitten? Wie? Also nicht mit unserer Pampe, so viel steht fest. Ich habe zwar Respekt vor der Sorge und der Mühe, die sich manche geben, die Gemeinde von Jesus zu reparieren, aus dem eigenen menschlichen Werkzeugkasten heraus, indem man dann neue Mauern und Zäune baut, indem man dafür sorgt, dass eben nicht jeder Hinz und Kunz ins schöne Haus Gottes kommt und sich da womöglich daneben benimmt, sondern alles schön ordentlich und gesittet ist. Und wer sich nicht benehmen kann, der fliegt eben wieder raus. Oder kommt am besten gar nicht erst rein. Könnte es sein, dass gerade die ernsthaftesten Christen und Gemeinden dieser Gefahr erliegen, ähnlich wie die Juden? Nicht ohne nachvollziehbare Gründe, verstehe das schon. Und auch in dem Glauben, so würde Gottes Wille getan. Tragisch, aber so ist es ja. In der festen Überzeugung, nur so würde die Gemeinde von Jesus bewahrt. Und doch macht man genau so das Gegenteil. Jesus sagt ja mal so etwas wie, wer sein Leben bewahren will, der wird es verlieren. Aber wer es um Jesu Willen verliert, der wird leben. Paradox. Aber bei Gott ist es so, Jesus sagt es so und ich denke, das gilt auch für die Gemeinde. Und ich kenne auch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, ihr wahrscheinlich auch. Korinth und Galatien. Korinth, die einen, ein moralischer Sauhaufen. Lest es nach, steht ja alles in der Bibel, wie schön. Ein moralischer Sauhaufen, die korinthische Gemeinde, meine Güte. Aber sie lieben Jesus. Sie lieben Jesus und sie raufen sich immer wieder irgendwie zusammen. Und Paulus nennt sie, ohne mit der Wimper zu zucken, die Gemeinde Gottes in Korinth. Die in Christus Jesus Geheiligten, die zu Heiligen Berufenen. 1. Korinther 1, Vers 2. Ein moralischer Sauhaufen. Zwei Generationen nach Paulus muss ein Bischof von Rom Briefe nach Korinth schreiben und sie sind immer noch ein moralischer Sauhaufen und haben noch immer einen Berg von Problemen und immer noch die gleichen, die man schon vor zwei Generationen angesprochen hat. Sie kriegen es in der Ethik anscheinend nicht auf die Reihe. Aber sie sind auch immer noch die Heiligen Gottes in Korinth. Und diese Gemeinde hat überlebt, bis heute. Die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde von Jesus in Korinth existiert bis heute. Hätte man vielleicht am Anfang nicht gedacht, ist aber so. Dagegen die hochanständigen und moralisch einwandfreien Christen in Galatien. Denen ist es aber auch nicht genügt, von der Gnade Gottes in Jesus zu leben. Die lieber wieder selbstgewählte Zäune aufrichten und Mauern bauen, sicher alles in bester Absicht, aber die gehen als christliche Gemeinde zugrunde und verschwinden im Dunkel der Geschichte. Sie verlieren Jesus, obwohl sie ihn doch mit Gewalt festhalten wollen. Geht halt nicht, hatte Paulus ihnen gesagt. Im Brief an die Galater können wir es nachlesen. Aber die Galater wollten nicht hören. Wir bewahren die Gemeinde von Jesus nicht, wenn wir wieder Mauern und Zäune errichten, wo Jesus sie doch eingerissen hat und nicht haben will. Wir bewahren die Gemeinde von Jesus nicht, wenn wir exklusiv sein wollen, denn Jesus ist das nicht. Jesus ist für alle da, inklusiv. Und seine Gemeinde muss das auch sein, inklusiv, einschließend, aufnehmend. Zumindest im Ansatz und vom Wollen her. Wie es uns dann gelingt, ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber vom Ansatz und vom Wollen her müssen wir einschließend und aufnehmend sein. Ob das dann immer alles so einfach geht, wenn sehr verschiedene Menschen zusammen sind, naja, wird schwierig, aber das wissen wir auch und deshalb wurden die Briefe im Neuen Testament geschrieben, weil das nicht einfach ist. Ist nicht einfach, immer dann nicht einfach, wenn eben nicht der Geist von Jesus uns bestimmt, sondern doch wieder unser eigener Wille. Und sei denn noch so fromm und schnell wird gesagt, das und das will Gott. Aber eigentlich will ich das. Dann wird es schwierig. Aber wo wir den Geist von Jesus wirken lassen, da bringt er auch heute unter uns Menschen zusammen. Die, die schon lange da sind, zusammen mit denen, die ganz neu kommen. Die, die das alles kennen und gewohnt sind und irgendwie auch eingefahren, zusammen mit denen, die nichts wissen, vieles falsch machen, Neues einbringen, bei dem einem erstmal die Luft wegbleibt. Und doch gerade so baut Jesus die Gemeinde, die seinen Namen zurecht trägt und die ihm gerade so Ehre macht. Von außen betrachtet vielleicht eine Chaostruppe. Aber die Gemeinde von Jesus, die ihm Ehre macht, nicht weil sie super aussieht und alles fehlerlos klappt und alle gleichartig sind, nein, sondern weil die Menschen in dieser Gemeinde von Jesus in ihrer Verschiedenheit eben nicht aufeinander losgehen oder voneinander weggehen, sondern sich einander annehmen, wie Christus sie angenommen hat, zu Gottes Lob. Römer 15, 7. Und da gebe Gott, dass auch wir hier in Übach-Palenberg eine solche Gemeinde sind und immer mehr werden. Amen.